Mein lieber Herr Valandi, bist du jetzt gerade bei dir im Büro?
Nein, ich bin wieder nach Hause gefahren.
Okay.
Weil die Sendung bis vor ein paar Minuten überhaupt nicht gekommen ist und jetzt fahre ich gen Unterföhring.
Du sprichst von SmackDown.
Korrekt.
Eieieiei. Ich habe aber jetzt das ist mir wirklich wichtig, bevor wir das heute hier anfangen. Du bist sicher, dass du jetzt gerade nicht bei uns beim Aufnehmen bist, weil die Sendung nicht ankam und nicht wegen deinem Shitty-Aufsager vom letzten Wochenende?
Was für eine Shitty-Aufsage?
Ich möchte eine große Ankündigung machen, Herr Thiele, ja. Denn am Dienstag wird Zwischen den Seilen als Podcast stattfinden und mein Dank geht an dieser Stelle, Cover von Ric Flair, an den Sender und ans WWE-Universum.
Oh, das ist doch mal eine großartige Sache, mein lieber
Valandi. Du bist der Erste, der es jetzt erfährt. Wirklich, kein Witz. Also, ich bin einer der Gastgeber und ein ehemaliger WWE-Prospect wird ebenfalls dabei sein.
Achso, schalte ich eh mal auf.
Aber der Grund deiner Abwesenheit ist definitiv nicht, weil du meinen Namen nicht genannt hast. Ich glaub dir das so. Dann fahr du bitte vorsichtig.
Nö, das werde ich nicht.
Fahr jetzt bitte vorsichtig und ruf mich an, wenn du angekommen bist.
Ja, werde ich machen, Mutti.
Das ist Zwischen den Seilen. Heute von Herkules zu Rocky zum Bullen. Heute zu Gast im Studio Boxpromoter Johnny Keter. Außerdem funkt Manu Thiele mal kurz rein. Plus Musik von Tobias Stich und dem Shaking Orchestra. Und nun live aufgezeichnet aus den Blue Pants Media Studios in München. Die rechte und die linke Hand des gefährlichen Halbwissens, Valandi Zanti und einem ehemaligen WWE Prospect. Das bin wohl ich. Und jetzt ratet einfach mal, wer nicht angerufen hat, sondern nur eine dreckige WhatsApp geschrieben hat mit "Es geht jetzt los". Und ich möchte mal kurz daran erinnern, er sagte sogar das heiligste der heiligen Versprechen, ja Mama. Da macht man ja keine Witze drüber. Jetzt bin ich in der Notsituation, jetzt muss ich mich von Segment zu Segment hangeln, bis wir dann tatsächlich zum Johnny Keter Interview kommen. Sehr, sehr sympathischer Kerl, hört auf jeden Fall mal rein. Dann machen wir es einfach ein bisschen billig und lesen Tweets und E-Mails vor. Tobi, was für eine Zeit ist es jetzt?
Es ist Tweetmail-Zeit. Zeit für den Ratschlag zweier Männer, bei dem ein Name wohl während einer Samstagnachtsendung nicht ausgesprochen werden darf.
Tweetmail.
Es ist dieser durchdringende Schmerz, den ich seit einer Woche fühle. Vielleicht können wir diese Fragen, diesen Schmerz nehmen. Stefan 32 aus München schreibt: Sollte die Geschichte Podcast für euch nicht funktionieren, könntet ihr ohne Probleme in Fäkalienpornos mitspielen. Oho. Übung habt ihr beide ja genug, nachdem ihr als Kommentatoren die Zuschauer um ihre Kohle beschissen habt. Was haltet ihr von diesem Vorschlag? Lieber Stefan aus München, danke dafür, das ist definitiv ein Karriereschritt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob Valandi sich in diesem Bereich auskennt. Vielleicht könntet ihr ihm ja damit Links auf sämtlichen seiner durch ProSieben Max geplackten Social-Media-Kanäle aushelfen. Wer weiß. Heidi 18 hat sie nicht geschrieben. Heidi 18 fragt, wie stelle ich eine Frage? Kann ich dir leider nicht beantworten, sorry. Hier geht's weiter. Tobias, oh, da heißt wie du, Tobi. Tobias 36 aus Lünebeck. Ist dieser Podcast live oder aufgezeichnet? Am Anfang wird beides gesagt. Ich bin verwirrt. Tobias, ich fühle deinen Schmerz. Ist natürlich live aufgezeichnet, ganz, ganz klar. Wie kann ich diese Live-Aufnahme beweisen? Penis. Matthias schreibt, hallo Dennis, hallo Valandi. Meine Frau und ich wollen uns ein Haustier zulegen. Wir können uns aber nur ein Haustier leisten. Sie möchte eine Katze und ich möchte einen Hund. Wie sollen wir uns einigen? Lieber Matthias, eine Frage. Hättest du lieber ein Haustier wie ein Hund, der dir den Teppich voll pinkelt, oder würdest du gerne deine Frau sehen, wie sie auf der Couch sitzt und ihre Muschi streichelt? Denk mal drüber nach. Und eine machen wir noch. Hier ist Angela aus Kiel. Dennis, sei nicht so gemein zu Valandi. Bitch, das ist keine Frage. Natürlich entschuldige ich mich hier bei Angela. Angela, du bist natürlich keine Bitch. It was the heat of the moment. Oh, mehr dürfen wir nicht singen, sonst müssen wir zahlen. Alles klar. Mein Gast heute ist ein wirklich guter Freund von mir. Johnny Keter ist heute im Studio, Boxpromoter aus München, kommt aus Albanien. Wir sprechen ein bisschen über seine Herkunft und alles, was uns in unserer Zeit, in der wir uns kennen, ein bisschen bewegt hat. Viel Spaß dabei. Ja, und da sind wir wieder, jetzt hier bei uns live in den Bluepants Media Studios zur Aufzeichnung. Johnny Keter. Johnny, wahnsinnig glücklich, dass du hier bist. Und es ist wirklich eine Schande für unsere Zuhörer, dass sie nicht sehen können, wie toll du gedresst bist. Du fährst heute die Geschütze ja auf, mein Freund. Wie geht's dir?
Danke. Erstmal auch danke, dass ich dabei sein darf.
Johnny, wir kennen uns jetzt schon längere Zeit. Damit aber unsere Zuhörer mal so einen kleinen Eindruck haben, wer Johnny Keter überhaupt ist, haben wir etwas vorbereitet. Tobi, bitte Mats ab. Johnny Keter. In Albanien als Ismail Keter geboren, war für Johnny bereits in jungen Jahren klar, dass sein Leben vom Sport dominiert werden sollte. Als kleiner Sprössling kletterte Johnny zum Leid seiner Eltern jeden Morgen an einem Seil auf das Dach seines Elternhauses. Die Regenrinne säuberte er jedoch nie. Um sich ein Taschengeld zu verdienen, arbeitete er als Bodyguard für Politiker und Geschäftsleuten und wurde damit insgeheim die Vorlage zum Film Bodyguard mit Whitney Houston und zu einem Kevin. 1997 verschleppte es Johnny dann nach Köln, wo er dank hartem Training vom Rohdiamanten zu einem wahren Brillant geschliffen wurde. 9 Titel, darunter der zweifache Gewinn der IKBF-Weltmeisterschaft später, gründete Johnny die Keter Sport Promotion. Die Keter Fight Nights verbinden immer treu nach der Devise Kicken für den Weltfrieden auf sportliche Weise die Welt miteinander und erfreut sich durch regelmäßige TV-Auftritte einem hohen Bekanntheitsgrad. Ladies and Gentlemen, hier ist Johnny. Du bist am Haus deiner Eltern mit einem Seil hochgeklettert. Wie kommt man auf sowas?
Dennis, das ist auch heute, wenn ich selber dran denke, kommt mir vor ein bisschen wie in einen Traum. Ich habe den Film als erstes Herkules gesehen und dachte, ich will wie Herkules werden. Ich komme von einem kommunistischen Land, ja. Also wo ich geboren bin, in Albanien. Und da gab es nicht mal Fernseher. Mhm. Filmen mit Boxen, Kampfsport und so Sachen waren verboten. Ja. Dachte, ich will wie Herkules werden. Dann später war erlaubt, dann auch Boxfilme zu sehen. Mhm. Und das erste war Rocky. Und dachte, wow, hier ist Herkules das nächste, ich muss wie Rocky werden. Und Seile und solche Sachen also nachgemacht.
War das dann für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das wäre vielleicht auch eine Sportart für mich? Wie bist du zum Boxen bzw. Kickboxen dann gekommen?
Ich wollte unbedingt was werden. Mhm. Ich komme von einer Familie, wo Werte und bekannt so wie zu sagen adlig in Albanien ist und wollte irgendwie meine Energie, meine Kräfte zeigen. Und klar, auch als Junge, dann will man irgendwo seine Energien, seine Ziele auch beweisen und habe angefangen auch auf der Straße gegen böse Jungs das zu zeigen. Gott sei Dank, mein Vater war immer streng und hat mir das nicht erlaubt. Dann habe ich keinen anderen Weg gehabt und habe gedacht, dass ich die in Ring, in Boxsport das bringe. Hatte den Glück, hatte immer über mein Opa immer gehört, dass die Deutschen, was Thema Disziplin angeht, Ehrlichkeit und so Sachen, sind immer gut. Und dann hatte ich in den Kopf mal Deutschland, hat aber nie gesehen oder mehr erfahren über Deutschland.
Du bist dann sehr, sehr jung nach Deutschland gekommen. Wie alt warst du da?
Ich war nicht mal 19,
wo
ich nach Deutschland gekommen bin.
Und keine Sprachvorkenntnisse, gar nichts, einfach nach Deutschland, damit Hand und Fuß kommuniziert. Komplett neues Land, sehr, sehr jung. Wie haben die Leute auf dich reagiert und wie ging das dann alles seinen Weg?
Es war sehr schwierig, muss ich sagen. Ich bin heute froh, dass ich solche Schwierigkeiten durchziehen könnte und dadurch auch mein Ziel erreichen könnte. Ohne Sprache, eine andere, komplett andere Mentalität. Ich dachte, wenn man wie Rocky Balboa von Figur ausschaut und mutig ist, keine Angst hat, dann ist man auch Boxer.
Wie lange hat es dann für dich gedauert, das dann aufzunehmen? Letztens ein Mike Tyson-Interview von ihm gesehen, da hat er sogar gesagt, Boxen ist 95% mental, 5% körperlich.
Es hat wirklich die ersten 5 Kämpfe, also nach 6 Monaten Training, ich war natürlich im Training, ich habe nie aufgegeben und wollte immer der Beste sein beim Training und habe meinen Trainer nicht viel gehört, weil ich immer noch überzeugt war, Körper und keine Angst zu können. Ja. Mhm. Und schon bei der ersten Kampf habe ich gemerkt, boah. Denn nach 6 Monaten stellte mir der Trainer in den Ring. Natürlich, das, der Gegner war unfair, weil er war eine Bundesliga-Boxer und ich hatte meinen ersten Kampf.
Oh, ein kleiner Mismatch, aber herausfordernd schon mal direkt.
Ich glaube, für den Trainer war, weil er einfach gemerkt hat, dass ich stur bin an meinen mein Denken. Und er wollte mir erziehen, was beibringen. Aber der hat gespielt mit mir. Ja. Mhm. Ich ging nur nach vorne, ich kannte nicht anders. Der ging einfach einen Schritt seitlich. 1, 2 geschlagen, ich lag zu Boden. Schnell stehe ich auf, weil ich von Stolz auf verletzt war, wollte weiter. Hab nicht mal gewartet, dass der Ringrichter mal anzählt. Ja. Wusste ich auch nicht, warum er anzählen soll. Ja. Mhm. Und das Gleiche 3-mal und dann war der Kampf geprobt.
Du hast quasi also während des Kampfes die Lektion in dem Moment gar nicht so aufgenommen.
Für den normales Leben hatte ich schon viele Herausforderungen, aber sportlich hatte ich noch nie eine Herausforderung, wo ich wirklich den Wort enttäuscht zu sein, noch nie erlebt hatte, weil wie gesagt, in Albanien war nur Fußball und Leichtathletik und das war nicht mein Sport. Und ich war natürlich sehr enttäuscht an mich, aber ich konnte nicht aufgeben. Und so ging es nicht nur der erste Kampf, sondern gegen die ersten 3 Kämpfe. Der 4. Kampf war unentschieden, aber da habe ich dann auch mit ausgekugelter Schulter geboxt. Und wirklich, kam ein Punkt, wollte gar nicht rausgehen, weil ich hatte das Gefühl, jeder in der Stadt, in Würzburg war das, jeder macht, zeigt mit mir mit Finger und sagt, der Verlierer. Mhm. So war ich wirklich enttäuscht von mir, bis ein Freund gekommen ist, sagte mir, Johnny, hör zu, in Deutschland, eine gute Verlierer wird besser als eine schlechte Gewinner respektiert. Geh raus und mach das, was du willst. Dann bin ich rausgegangen und habe versucht, wieder in Training zu gehen.
Was war für dich so dieser Moment, bei dem du gesagt hättest, jetzt habe ich es geschafft als Sportler, jetzt bin ich angekommen, wo ich ankommen wollte. Gibt es das denn überhaupt oder ist man immer hungrig, will eigentlich immer mehr?
Wenn man Ziele hat, dann will man die natürlich, man lernt immer mehr und man will die immer mehr verfeinern und der Weg wird immer länger, auch schwieriger natürlich. Ich bin dann 99, eigentlich dann habe ich schon 2 Jahre später, bin dann schon Profi geworden. Eigentlich, ehrlich gesagt, ich war noch nicht von Erfahrung hier ein Profi zu sein. Ich habe einfach jede Sache gemacht, was mein Trainer gesagt hat. Mhm. Da wird gekämpft, habe nur einen Tag vorher gefragt, was. Okay. Dann sagt er Boxen oder Kickboxer, weil ich nur gesagt habe, ich will Boxer werden, ich will kein Kickboxer. Mhm. Ich sage, kein Problem, Johnny, du kannst boxen. Und das erste Kampf war in München, wo ich Kickboxen gemacht habe.
Okay.
Das war sogar mit DSF-Übertragung damals.
Ja, heute Sport 1.
Ja, heute Sport 1. Und ich sagte, ich will aber boxen, weil ich schon da nicht den Erfolg hatte. Mhm. Ich sage, es ist kein Problem, du kannst da boxen. Und schon da, dann bin ich in Kickboxen drin gehangen sozusagen und kam ein Angebot und so Sachen, da fang dann natürlich dann ein anderer schwerer Weg für mich.
Wie war die Umstellung da für dich?
In dieser Zeit, ehrlich gesagt, hatte ich diesen Unterschied auch nicht gemerkt, weil ich nicht so reif war als Sportler auch. Für mich hat einfach diese starke Wille, um zu gewinnen, vieles auch schwer mir gemacht, aber auch positiv, wenn ich in den Ring gegangen bin. Wenn ich in den Ring gegangen bin, dann habe ich mich gefühlt, ich kannte nicht den Wort, kann mir wehtun oder was soll ich ihm machen, der ist zu groß, oder weil ich war immer klein durch meine Körpergröße. Mhm. Ich habe am Anfang in Schwergewicht geboxt.
Ja.
Gekämpft. Das war nicht so schlau eigentlich, auch von meinen Trainers, aber ich wusste nicht mal eigentlich. Für mich war, geh in den Ring, kämpf, mach deinen Job, so gut wirklich und hör auf deinen Trainer. Oft konnte ich das natürlich nicht gut machen durch meine Emotionen, durch meinen starken Wille zu gewinnen. Erst später habe dann auch viele Verletzungen gehabt, ja. Kreuzbandrisse und klar, Nasenbrüche und sowas, die sind normal da. Mhm. Und Gewicht spielt auch eine Rolle und Größe. Mhm. Und dann habe ich abgenommen, bin in eine andere Gewichtsklasse gegangen und da fängt dann eigentlich das größte Erfolg, muss ich sagen. Ich bin noch schlauer in Ring geworden, seitdem ich auch angefangen habe, den anderen was beizubringen, was Thema Kampfsport. Nach 10 Jahren habe ich angefangen, den Kopf anzuschalten, dass in Sport ist nicht nur der starke Körper, sondern immer durch den Kopf als erstes.
Deine beiden Brüder, Mike und Ferit, sind dir ja dann in den Fußstapfen gefolgt. Die haben dir ja nachgeeifert.
Ich bin der Älteste von den Kindern. Und da ich für die auch Vorbild war, dann war natürlich auch gezwungen oder habe mich als Verpflichtung gesehen, auch an die zu denken. Dann habe denen irgendwann gesagt, hör zu, im Leben gibt es immer zwei Sachen. Zu entscheiden, Baustelle oder schwitzen fürs Ring. Ich wünsche, dass ihr Champions auch werdet, weil ihr diese körperliche Verfassung und den Mut auch habt. Ihr müsst nur kämpfen.
Du bist ja so leidenschaftlich bei deinen Brüdern oder bei deinen Schülern. Mit auch, egal, wenn du bei einem Ring bist, hast du diese Leidenschaft, die du ja auch selbst als Aktiver noch gehabt hast. Wenn du deine Schützlinge jetzt zum Ring begleitest, was geht da in dir vor?
Ich genieße den Erfolg. Selber, jetzt habe ich natürlich auch, irgendwann muss man aufhören, war auch gezwungen aufzuhören. Mhm. Und wenn ich Erfolg bei meinen Schülern sehe, dann fühle ich mich, wie wenn ich auch selber gewonnen habe. Also ich erlebe das mit denen selber. Das ist einfach der Grund oder der Erfolg, weil ich wirklich auch selber, jeder Schlag, den ich bekomme, tut mir auch weh oder bekomme ich auch Angst jetzt oder Panik, dass es anders laufen kann. Und jeder Sieg von denen gibt mir auch so viel Freude wie dir auch, also weil ich mich auch wirklich in ihren Stelle fühle.
Würdest du dann auch genauso mitleiden, wenn deine Schüler, deine Athleten eine Niederlage einstecken müssen? Leidest du da genauso sehr mit oder siehst du dann auch eher so deine Aufgabe zu sagen, okay, ich motiviere euch jetzt wieder, hakt das ab, was lernen wir daraus? Wie gehst du denn damit dann um?
Ich muss sagen, ab und zu leide ich sogar mehr als die. Weil ich sage denen, du siegst den oder mach so, weil so kannst du Erfolg und kann doch anders laufen. Und ich muss das wieder alles gut machen, weil ich hasse das, gegen einen Gegner zu verlieren und dann nicht versuchen, wieder einen Sieg daraus oder zu gewinnen wieder oder einfach so stehen lassen. Ich muss sagen, ich leide vielleicht auch mehr als sie, ja.
Wir sind in den Corona-Zeiten und die Welt dreht sich ja deutlich langsamer. Du hast letztes Jahr ja schon angefangen, ein größeres Projekt zu starten, hast deine Schule verlegt, wolltest in eine neue Halle hinein und jetzt kommt Corona plötzlich um die Ecke und es heißt, stopp, es geht nicht mehr weiter.
Vielleicht hat das auch positiven Weg, weil die Leute sind danach noch mehr hungrig zu arbeiten. Gerade hier in Deutschland, weil uns hier geht oder ging es viel zu gut. Mhm. Und viele vielleicht in Deutschland hatten ungern hätten den Track vom Boden gehoben. Und jetzt vielleicht sagen die, ey, das ist mein Track. Ich hebe das selber, weil es gehört dazu, weil Gott sei Dank bin ich gesund und tue was dafür. So sehe ich das alles.
Wie gehen deine Schüler damit um aktuell? Kriegst du da irgendwelches Feedback? Ich meine, die brennen ja bestimmt drauf, weil Kampfsport, Boxen, Kickboxen, ob es die Sportarten in Grappling sind etc. pp., das ist ja etwas, was durch Leidenschaft und Liebe dazu getragen wird. Und da brennt man ja darauf, das regelmäßig zu machen. Was bekommst du da so als Feedback von denen?
Ganz ehrlich, da ich mit meinen Schülern da, wir sind eine, muss man sagen, eine große Familie da, habe auch große Räume in einer Trainingsstunde, ich gebe 4 Stunden am Tag, da sind manchmal sind auch 50 Leute in einem Training und die sehen, dass man mit einem starken Körper, starken Psychologie, also das Siegen fängt vom Kopf an und ich muss am Ende denen sagen, hör zu, ich muss auch zumachen.
Ja.
Ja, es ist Gesetz. Gesetze muss man respektieren, gerade in Deutschland. Und ich muss zumachen. Eigentlich, wenn ich morgen aufmache, dann kommen die zum Training und trainieren sogar auch mit Partner und haben nicht großen Angst dafür. Ja?
Ja.
Also ich bekomme wirklich jeden Tag, wie schaut er aus, wann machst du auf? Ja? Oder mach uns bitte Online-Training, ja. Das ist nicht meins.
Aber das wär doch vielleicht das perfekte Geschäftsmodell. Da würde ich ja fast schon mit einsteigen, um irgendwelche Übungen vor der Webcam zu machen. Ich garantiere dir auch, weil wenn ich keinen Gegner davor habe, sehen meine Kicks und meine Schläge fast echt aus. Ich empfehle niemanden, die nachzumachen, weil die funktionieren bei mir nicht am Ende. Die Erfahrung habe ich schmerzhaft machen müssen, immer wenn ich versucht habe, im Kickboxen irgendwie Fuß zu fassen. Ja, aber wenn du da jemanden brauchst, der das vor der Kamera ein bisschen nachspielt, bin ich dein Rubi, Mann.
Rubi Dennison.
Du hast es auch immer so schön gesagt, du möchtest eigentlich nicht, dass deine Schüler so leiden, wie du menschlich leiden musstest. Also dieses von unten hochkommen. Wie stark gehst du mit deinen Schülern ins Gericht, wenn sie was falsch machen? Wie sehr ist Disziplin bei dir wichtig und wie formst du das auch?
Ich wollte gerne immer, dass die, und habe versucht, denen theoretisch zu erklären, aber habe nie gewünscht, dass sie so leiden wie ich. Das habe ich, wie gesagt, durch meinen Brüdern gelernt, aber habe natürlich auch weitergegeben und aufgepasst, auch für andere Schüler in diese Hinsicht. Hat teilweise geklappt, aber sagen und tun sind immer zwei Sachen. Ja, oder selber erleben sind immer zwei Sachen. Und hundertprozentig kann das nie klappen, ja, weil wirklich man kann mit hundertprozentiger Bestätigung reden, nur wenn man selber das erlebt hat. Aber es gibt auch kluge Menschen oder vielleicht, die auch nicht so klug sind, aber das hundertprozentige Vertrauen an dich sehen haben und damit dann auch Erfolg haben und sind am Ende dankbar, dass man denen das versucht hat. Ich erlebe auch viele Enttäuschungen, aber auch viel Freude, so wie das Leben ist halt. Wir haben bei uns im Studio nicht nur Leute, die den Sport als für ein Ziel, um Profi zu werden, will man, sondern nur als Hobby auch. Irgendwann sind die natürlich solche Menschen auch für mich, irgendwann werden die auch zu ein bisschen zu viel oder ungeduldig, weil Thema Disziplin ist wirklich das Wichtigste und das Erste. Was ich den Leuten jedem beibringen versuche, ist es wirklich, in Kampfsport ist wie im Leben. Man braucht Gesundheit, man braucht Disziplin, man braucht Mut, man braucht aber gleichzeitig auch Respekt.
Mhm.
Ja, nicht überreagieren mit Mut. Und diese ganzen Punkte, wie man fürs Leben braucht, ob den Bett in der Früh machen, ja, oder Zähne putzen, das Gleiche wie in Ring, diese gleiche Disziplin ist auch fürs Leben. Und das versuchen wir als Erstes, vor allem Durchhaltevermögen, weil mit Zeit, irgendwann lernt man, dass, ey, Moment, ich muss 7:55 mit Dennis treffen oder zur Arbeit gehen und nicht 7:55. Lernt man irgendwann, sonst sagt der Chef, du bist 5 Minuten spät gekommen, tut mir leid, jetzt habe ich andere Termine. Oder?
Wollen Sie bei mir keine Angst haben? Ich kann teilweise die Uhr nicht lesen.
Ja.
Das ist schon okay bei mir. Ich habe Angestellte, die machen das für mich. Du hast deine Stiftung angesprochen. Diese Stiftung, da interessiere ich mich sehr für. Was kannst du darüber sagen? Wie ist das entstanden?
Eigentlich, Stiftung war für mich eine, einfach von Wort hier zu hören, war für mich was Großes, was Besonderes, um Gutes zu tun. Irgendwann dann kam eine Idee von Dr. Carsten Buse, der jetzt auch der Vorstand von unserer Stiftung Kette for Kids, und sagte, es ging um was Gutes, in einem guten Fall in Albanien zu machen. Und sagte, Johnny, machen wir doch eine Stiftung. Ich sagte, oh Carsten, Doktor, bitte, ich kenne mich damit nicht aus, eins und zwei, das nicht mal die ganze Unterlagen und das Ganze, das ist für mich Verantwortung. Ich möchte Gutes tun, aber ich möchte nur für mich, für mein Herz das machen. Mhm. Ja, aber so kann man das noch mehr damit anfangen, erreichen. Und so kamen noch von drei anderen Ärzten, die große Namen sind, wie Andreas Hausmann, Dr. Janssen, Hennig und andere Leute. Und dann habe ich gesagt, hey, wenn solche Menschen, die ich wirklich so groß respektiere, dann habe ich gesagt, okay.
Wenn ich diese Stiftung finden möchte, an wen muss ich mich da wenden oder wie finde ich die Stiftung überhaupt?
Die Stiftung ist leicht zu finden. Man muss einfach nur wie meinen Namen geben, Keta for Kids. So wie gesagt, für mich Kinder und kleine Hunde sind für mich die gleich. Unschuldigste.
Achso, Entschuldigung.
Oder gleich von Unschuldigung hier, ja. Sind wirklich sehr was Wertvolles. Und einfach im Internet Keta for Kids geben, dann kommt man auf die Seite. Wir sind dankbar für jede Unterstützung. Und dazu möchte ich gerne nochmal betonen, dass wir 100% wirklich, was da gespendet wird, geht auf den Ziel. Alleine die Bankgebühren oder das Ganze, was da gemacht wird, übernehmen wir selber. Mhm. Entweder irgendeinen von den Ärzten, also vom Vorstand oder ich selber sehr gerne. Also geht alles auf den. Und da ich meine Kinder so sehr liebe und so viel wert sind in mir, habe ich auch ein Herz wirklich für Kinder und kleine Hunde sehr gerne was zu tun.
Die sind eigentlich auf einer Stufe für die Leute. Ich möchte jetzt natürlich nicht Kinder mit Hunden vergleichen, aber beide machen auf den Teppich, wenn es drauf ankommt. Und da sind wir wieder, immer noch hier mit Johnny Keta. Johnny, nochmal danke, dass du hier bist. Und wir haben ein paar Fragen. Bist du bereit? Hier sehen wir mal. Valandi 38, das würde er sich vielleicht wünschen. Er fragt, auf wessen Seite steht Johnny eigentlich? Bob Arum oder Dana White? Harte Frage, hä?
Nein, keine harte Frage. Okay. Ich kann einfach sagen,
für mich
jeder, der nur an Geld denkt, bin ich nicht auf seiner Seite. Gerade ist Thema Gesundheit wichtig.
Ja.
Und Leute, natürlich ein Sportler, muss die Leute erziehen können, an Regeln zu halten.
Ja.
Und wenn die ganze Medizin, Leute, Wissenschaftler sagen, man sollte jetzt keinen Kontakt oder Distanz halten voneinander,
ja,
und kommt ein Sportmann, ein Management-Sport, und sagt, ich möchte jetzt Veranstaltungen machen, weil das Geld fehlt oder muss sein, finde ich das natürlich nicht gut.
Nein. Wenn du schon sagst Kontakt, ich hatte letztens gesehen, Chael Sonnen, einer der Bellator-Kommentatoren, UFC-Urgestein und so weiter und so fort, hat selbst eine kleine Submission-Liga, also eine Grappling-Liga, der macht viel Jiu-Jitsu-Wettbewerbe. Und der hat jetzt vor kurzem tatsächlich veranstaltet. Und jetzt das, was mich ein bisschen verwirrt, also Ärzte sagen alle, bitte in nächster Zeit keine Hände schütteln. Also haben sie sich mit dem Ellbogen berührt, weil klar, ne, aber dann haben sie zusammen am Boden miteinander rumgerollt. Das geht mir irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ob das angekommen ist beim lieben Jail, dass das ja Körperkontakt ist. Also vielleicht kann man ihm das nochmal schicken oder vielleicht auch nicht, weil ich möchte ja auch nochmal tatsächlich hier weitermachen dürfen. Wenn Jason jetzt sich da beschwert und über mich herzieht, aber er versteht es ja nicht. Aber das ist diese Absurdität teilweise, die ich nicht verstehen kann.
Ich finde am meisten nicht für die Sportler, weil die Sportler haben wirklich eine starke Psychologie und natürlich auch einen starken Immun- und Körper.
Ja.
Nicht, dass denen was passiert.
Ja.
Aber die können das nehmen und den anderen geben. Es geht mehr auch für die Zuschauer.
Ja, natürlich.
Ja, die müssen nebeneinander sitzen. Also
es ist ja nicht nur das, sondern wir haben ja jetzt schon erfahren, dass in etwa 70% der Leute, die erkrankt sind, gar keine Symptome aufweisen. Die merken das gar nicht, vielleicht ein bisschen Schnupfen. Viele haben ja gar nicht diese Atemprobleme, Fieber etc. pp., können aber diese Krankung weitertragen. Das also ist deswegen, ich verstehe persönlich nicht, wie man sagen kann, ich mache jetzt ein Grappling-Turnier oder auch von Herrn Dana White, Mr. Dana White, ich würde trotzdem weiter gerne natürlich UFC kommentieren in Zukunft, wie man sowas macht. Aber ist auch mal gut, dass ich merke von deiner Seite, von jemand, der es professionell macht, dass ich da gar nicht so weit weg liege. Weiter schreibt Valandi 38, wünscht er sich, dass er so alt wäre. Und zwar, was ist denn hier? Ich habe mal gelesen, Herkules ist sein Held. Haben wir bearbeitet. Welchen Weltmeistertitel würde Herkules, wenn er ein Kämpfer wäre, jetzt halten?
Ohoho, philosophisch. Also, Herkules, wie gesagt, war mal ganz am Anfang.
Welcher Herkules war das? Als welcher Film mit welchem Herkules war das damals?
Boah, ehrlich.
Das war nicht Lou Ferrigno, oder?
Keine Ahnung von Namen hier. Jetzt, ja. Das ist natürlich ein ganz alter Film und das ist. Bist wann, so? Wenn ich den Rocky dann gesehen, kennengelernt habe, dann habe ich den nicht mehr gesehen.
Alles klar.
War nur von Figur.
Ja, ich hab bei Rocky übrigens nie verstanden, dass Sylvester Stallone, ich glaube, der hat in dem Film was gewogen? 85 Kilo? Wie kann der im Schwergewicht Weltmeister sein? Und jetzt hier die Frage aller Frage, Thema Ahmet Öner. Was sind deine Erfahrungen mit Ahmet Öner und halte dich bitte nicht zurück, wir brauchen die Quote und Skandale bringen Quoten.
Ahmet Öner eigentlich, ich habe mit ihm auch zu tun gehabt in Boxsport. Für mich persönlich war ganz korrekt. Mhm. Muss auch sagen, danke. Wenn wir reden über Thema Sport und Deutschland, Ahmet Öner ist ein Showmann. Der hat immer Shows gemacht. Ist nicht meins. Ich mag keine Show, ich liebe keine Show. Ich liebe ehrlich, Schweiß. Und sowas gehört nicht zu dem Sport in Deutschland eigentlich. Also in dieser Hinsicht, so viel wie ich ihm dankbar oder danke sagen muss für eins oder zweimal Zusammenarbeit gehabt haben im Sport, damals mit in Verbindung mit Sat.1 durch meinen Bruder, muss ich dann auch sagen, nein, das ist nicht meins und finde nicht richtig, diese ganze Shows, was vielleicht in den USA laufen oder was Dunking macht oder gemacht hat, weil er ist ein alter Mann. Mhm. Deutschland ist ein Land, den man erkennt für Leistung, für Seriosität.
Ja, ich würde gern weitermachen, aber ich habe auch Angst, verklagt zu werden, wenn ich ehrlich sein soll. Aber okay, lassen wir es so stehen. Danke dafür. Und die letzte Frage von Valandi aus Hamburg, Alter 63 ist, was ist alles bei Johnnys erster Veranstaltung als Promoter schiefgelaufen und was hat alles problemlos geklappt? Das sind diese hart journalistischen Fragen, die nur ein Valandi Zanti stellen kann.
Ja, schiefgelaufen ist am meisten, dass ich mit der Wende kein Geld verdienen könnte. Mhm. Aber konnte damit leben, weil ich das nicht für Geld gemacht habe, sondern habe für meinen Sportler gemacht.
Ja.
Und problemlos war alles, was ich entschieden habe durch meinen Wille, durch meine Emotionen für Sport, hat immer problemlos funktioniert. Am meisten so, wie ich mir auch vorgestellt habe, als irgendwas anderes.
Tja. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Johnny, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du hier warst. Es ehrt uns, dass du bei unserer zweiten Ausgabe hier mit dabei sein konntest.
Danke, hat mir auch Spaß gemacht, da jetzt mit dir über mein Leben, über meine sportlichen Sachen.
Und es war ja nur ein ganz kurzer Ausschnitt. Also ich denke, wir können das auf jeden Fall nochmal machen. Also gerne nochmal.
Gerne, ich danke auch. Hat Spaß gemacht.
Und wir sind wieder zurück und ich bin noch immer allein. Nee, zu fix, der ruft an. Das ist er. Was ist los?
Ja, ich würde mich jetzt in die Studios begeben.
Bist du fertig?
Wir sind fertig.
Ja. Ist Manu noch in deiner Nähe?
Manu steht hier neben mir und begutachtet sein Auto.
Kannst du ihm mal kurz geben?
Guten Tag, Herr Dennis.
Herr Thiele, ich grüße Sie. Hallo.
Guten Tag.
Das ist ja toll. Wie war es heute? Ich habe gehört, ihr hattet leichte Probleme.
Das ist gelogen. Das hat der Valandi gesagt.
Ist gelogen.
Er ist so eine Skandal-Bitch.
Ja, der Valandi hat sich einfach so oft heute versprochen, dass wir halt jetzt erst rausgehen.
Ey! Das klingt nach ihm. Das ist das Problem, es klingt einfach nach ihm. Valandi macht ja einen Podcast zusammen mit einem WWE-Prospect, einem ehemaligen.
Das hat Valandi letzte Woche mal in der Sendung erwähnt.
Wir wissen alle nicht, wer das ist. Muss ich mir dazu sagen. Ich habe das jetzt einfach mal die Chance ergriffen und mich da reingeshootet, wie man, glaube ich, im Pro-Wrestling sagen würde. Mhm. Hättest du Zeit für 5 Fragen zusammen mit Valandi?
Wann?
Jetzt. Wir von Zwischen den Seilen, wenn ihr 5 von 5 richtig habt, schenken wir euch und euren jeweiligen Partnern, Valandi wird alleine sein, ein Besuch im Steakhouse. Ja? Ist das was? In einem Steakhouse eurer Wahl. Das wäre doch was.
Toll.
Geil.
Bitte setzen Sie sich, Valandi. Hier, kommen Sie mal in mein Auto bitte rein.
Soll ich mich veralbern?
Nein, keiner veralbert ihn. Was ist denn los mit ihm?
Nee, keiner veralbert ihn. Komm, setz dich rein, Valandi. Komm, geh in die Sauna, die auch mein Auto heißt. Komm, jetzt setz dich da rein.
Ich trau mich
jetzt
nicht.
Jetzt setz dich da noch mal rein. Was so, dann machen wir hier mal die Lüftung aus.
Ja, was ist jetzt los?
Valandi, wir spielen 5 Fragen.
Oh nein.
Wir spielen 5 Fragen. Ich weise die Fragen zu. Solltet ihr, ich hab's Manu schon mal geschafft, solltet ihr 5 von 5 richtig haben, schenken wir von Zwischen den Seilen euch und euren Liebsten, wir gehen davon aus, du wirst alleine sein, Valandi, einen Besuch im Steakhouse. Wie wäre das, hä?
Ich esse kein Fleisch.
Du kannst auch einen Fisch essen, du Mongolide. Alles klar, wir fangen an. 5 Fragen, Valandi. Die erste geht an dich. Geografie. Du bist griechisch. Ich denke, darauf sind wir uns einig. Buchstabiere ja. Das Wort Katarevusa.
Das hat nichts mit Geografie zu tun.
Es ist in Griechenland. Es ist eine griechische Bildungssprache.
Du hast es falsch ausgesprochen.
Ja, dann buchstabier es mir aber wenigstens richtig.
Spacken. Nächste Frage.
Nein, buchstabiere die griechische Bildungssprache Katarevusa.
Hast du falsch ausgesprochen.
Buchstabiere.
K.
Mhm. Können wir so nicht sehen lassen. Nochmal an Valandi. Valandi, zähle die Namen deiner ProSieben Max-Kollegen in der Reihenfolge auf, wie du sie am liebsten hast.
Manu Thiele und dann kommt kein anderer.
Können wir gelten lassen. Hervorragend. Manu. Frage an dich. Denke an einen Milkshake-Geschmack. Jetzt an einen zweiten. Jetzt an einen dritten. Du denkst dran?
Ja.
Was ist die Hauptstadt von Schleswig-Holstein?
Ja, Vanille, oder?
Ich frag nach. Können wir so leider nicht sehen lassen. Es schaut schlecht aus mit dem Steakhouse, aber egal. Huh. Die Frage geht an euch beide. Ihr seid seit Jahren eine der bekanntesten deutschen Stimmen im Pro-Wrestling. Und ihr habt während eurer Zeit als Kommentatoren einige Spots gesehen. Was sind die Moves bei dem Spot International?
Sehr viele. Meist immer zu Beginn eines Matches.
Ich höre, können wir ihn leider auch nicht sehen lassen. Oh, schade. Auch wieder eine Frage an euch beide. Ich habe den Namen von Valandis Schwester auf ein Stück Papier geschrieben. Habe ich den richtigen Namen geschrieben?
Nein.
Verdammt richtig, ich weiß nämlich nicht, wie deine Schwester heißt.
Der
das waren jetzt.
Frage, ich weiß.
Ja, ich kenne den Namen deiner Schwester. Ich denke, das waren jetzt nicht 5 aus 5. Es tut mir leid, wir hätten euch gerne den Besuch im Steakhouse, den hätten wir euch gerne geschenkt. Es tut mir wirklich leid.
Danke.
Ja, super. Das waren 5 Fragen. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
Das stimmt nicht. Es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Der verarscht mich aber diesen.
Aber warte mal. Eine Sache.
Ja.
Also normalerweise gibt es ja in der Regel einen Trostpreis.
Yeah.
Also, kennst du noch den Song?
Aber ist Valandi nicht dein Song?
Ey!
Das hast du jetzt gesagt.
Vielen, vielen Dank fürs Mitspielen. Ihr seid großartig, ihr zwei. Fahrt vorsichtig und wir sehen und hören uns bald wieder. Was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, dass man nicht so nachtragend sein sollte, wenn jemand deinen Namen bei einem Plug nicht erwähnt, sich aber selbst ordentlich bewirbt. Wir haben außerdem gelernt, dass der Johnny ein sehr, sehr sympathischer Kerl ist. Also schau da alle mal rein und unterstützt den fleißig. Oder generell Charities. Warum denn auch nicht? Uns geht's doch allen viel zu gut. Das war die heutige Ausgabe von Zwischen den Seilen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Normalerweise würde ich ja jetzt sagen, mein lieber Herr Valandi, bring uns nach Hause. Aber der ist nicht da. Der hat jetzt gerade selbst damit zu tun, sich selbst nach Hause zu bringen. Also mache ich das. Es war mir ein Vergnügen. Ich hoffe, bis bald bei Zwischen den Seilen. Die rechte und die linke Hand des gefährlichen Halbwissens. Bis bald. Ciao. Prospect, deine Mutter ist ein Prospect, hey. Wir laufen noch? Ich schneide das raus!